Als Jens mich gefragt hat, ob ich zu einer Frau in der Bibel predigen kann, habe ich gedacht, super, ich habe sowieso eine Frau auf dem Herzen, über die ich gerne mal predigen möchte. Das hat genau gepasst. Ich habe dann aber bei der Vorbereitung gemerkt, diese Frau hat eine Schwester und die kann ich nicht außen vor lassen. Deswegen werden es heute zwei Frauen, über die ich predigen werde. Diese beiden Schwestern haben eine große Leidenschaft. Aber wie das so bei Geschwistern ist, sind sie ziemlich unterschiedlich. Und ich möchte euch diese beiden Schwestern in einem kleinen Quiz vorstellen. Ich werde euch ein paar Eckdaten zu ihnen erzählen und ihr dürft mal überlegen, ob ihr rausbekommt, welche Schwestern das sind. Es gibt ja ein paar Schwestern in der Bibel. Bitte ruft dabei keine Namen rein, damit alle die Möglichkeit haben, mitzuraten. Ich werde euch die Namen natürlich verraten zum Schluss. Was wissen wir über die beiden Schwestern? Die beiden Schwestern scheinen zusammen in einem Haushalt zu leben. Sie haben einen Bruder. Über ihre Eltern oder über Ehemänner wissen wir aber nichts. Keine Information dazu. Sie leben in Bethanien. Und da habe ich euch eine Folie mitgebracht, eine Karte. Ihr seht, Bethanien ist ganz in der Nähe von Jerusalem, hier auf der Karte nur mit dem Tempel gekennzeichnet. Und damit auch in der Nähe vom Ölberg. Dort war die Himmelfahrt Jesu und in der Nähe vom Garten Gethsemane. Dort hat Jesus gebetet, kurz vor seinem Tod. Jesus war eng mit diesen drei Geschwistern befreundet, die zwei Schwestern und der Bruder. Er hatte sie alle drei lieb. Und er hat häufiger in Bethanien übernachtet, wenn er in Jerusalem war. Das sind keine 3 Kilometer. Daher ist der Gedanke naheliegend, dass Jesus vielleicht auch bei diesen zwei Schwestern häufiger zu Gast war. Aber das wissen wir nicht genau. Wir haben 2 bzw. 3 Texte, in denen diese Schwestern vorkommen. In dem einen Text geht es vor allem um ihren Bruder. Und wenn ich euch den Namen verrate, dann wisst ihr ganz bestimmt, welche Schwestern das sind. Der Bruder heißt Lazarus. Jesus hat ihn von den Toten auferweckt. Das ist der eine Text. Die andere Geschichte ist die, dass vermutlich die jüngere der beiden Schwestern Jesus kurz vor seinem Tod mit einem kostbaren Öl salbt. Und heute möchte ich mit euch aber den zeitlich ersten Text anschauen, das möglicherweise die erste Begegnung dieser beiden Schwestern mit Jesus ist. Habt ihr es erraten? Wie heißen die Schwestern? Jetzt dürft ihr reinrufen. Martha und Maria, genau. Maria ist wahrscheinlich die Jüngere, weil Martha ist wahrscheinlich die Ältere, weil sie offenbar die Hausherrin ist. Wir werden das gleich sehen. Ich lese euch vor aus Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha aufnahm. Sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um ihm zu dienen. Schließlich kam sie zu Jesus und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit tun lässt? Sprich mit ihr, damit sie mir helfen kommt. Martha, Martha, antwortete der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber nur eins ist notwendig. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll ihr nicht genommen werden. Schauen wir uns den Text einmal genauer an. Zuerst wird uns Martha vorgestellt. Sie kommt meistens ziemlich schlecht weg im Vergleich zu ihrer Schwester. Dabei macht sie ein paar Dinge richtig gut. Denn sie nimmt Jesus auf und dient ihm von ganzem Herzen. Wir denken bei der Geschichte oft daran, dass sie Jesus und die Jünger zum Essen einlädt. Das griechische Wort, das hier für einladen oder aufnehmen steht, lässt aber vermuten, dass sie ihre Gäste über eine längere Zeit beherbergt. Jesus hat ja häufiger in Bethanien übernachtet, vielleicht auch jetzt bei Martha zu Gast. Auf jeden Fall tut Martha alles, damit es ihm und seinen Jüngern gut geht. Sie gibt sich Mühe. Sie bereitet wahrscheinlich ein Festmahl vor und sorgt vortrefflich für ihre Gäste. Und Martha hat ja eine wichtige Aufgabe. Sie beherbergt Jesus. Das heißt, Gott ist bei ihr zu Gast und sie gibt ihm zu essen und ein Dach überm Kopf. Es ist übrigens immer spannend, sich den Kontext eines Bibeltextes anzuschauen, also die Kapitel vorher und nachher. Der Abschnitt unmittelbar vor unserem Text ist das Gleichnis des barmherzigen Samariters. Jesus fordert seine Zuhörer auf, ihren Nächsten zu lieben. Genau das tut Martha. Sie liebt ihren Nächsten, in dem Fall Jesus. Am Anfang desselben Kapitels sendet Jesus seine Jünger aus, um seine Botschaft zu verkünden und um Kranke zu heilen. Er sendet sie immer zu zweit aus, ohne Proviant. Sie sollen von den Menschen verpflegt und bewirtet werden, denen sie dienen. Genau das tut Martha. Sie bewirtet und verpflegt Jesus, der zu ihr gekommen ist, um ihr zu dienen. Haltet diesen Gedanken mal fest. Jesus ist zu ihr gekommen, um ihr zu dienen. Und Martha dient Jesus von ganzem Herzen. Alles, was sie jetzt im Moment tut, das macht sie für Jesus. Aber irgendetwas scheint trotzdem nicht zu stimmen am Dienst mit von Martha. Denn sonst würde unser Text wahrscheinlich ganz anders ausgehen. Das ist mein erster Gedanke. Der Dienst für Jesus nimmt Martha ganz in Anspruch. Für die viele Arbeit, die sie sich macht, steht hier wörtlich, dass sie hin und her gezogen ist. Sie wird vom vielen Dienen hin und her gerissen und ganz in Anspruch genommen. Sie kann sich gar nicht mehr darüber freuen, dass Jesus ihr Gast ist. Gott ist bei ihr zu Gast, aber sie hat zu viel um die Ohren, um das überhaupt wahrzunehmen. Der Gast wird zur Last. Ähnlich dürfte es vielen von uns an Weihnachten gehen. Es ist ja noch gar nicht so lange her. An Weihnachten feiern wir, dass Jesus zu uns kommt. Aber oft sind wir von dem Fest so sehr in Anspruch genommen, dass wir Jesu Gegenwart überhaupt nicht wahrnehmen. Wir feiern, dass er zu uns kommt und vergessen, ihm die Tür zu öffnen. So ist es auch bei Martha. Sie ist von ihrer Aufgabe so sehr in Anspruch genommen, dass sie nicht mehr frei ist, innerlich die Gegenwart Jesu zu genießen. Sie ist innerlich gebunden. Was nimmt dich in Anspruch? Welche Verpflichtungen hindern dich daran, Jesu Gegenwart wahrzunehmen und zu genießen? Marthas Last wird schließlich so schwer, dass sie damit zu Jesus geht. Und das macht sie genau richtig. Denn Jesus ruft alle zu sich, die müde sind und schwere Lasten tragen. Er möchte uns Ruhe schenken. Das gilt für uns und das gilt für Martha. Jesus möchte Martha befreien von ihrer Last und von allem, was sie innerlich bindet. Aber zunächst muss er sich einmal anhören, was Martha ihm vorwirft. Martha ärgert sich. Zuerst über Maria, weil die nicht hilft, aber auch über Jesus, weil der einfach nur dabei zusieht, dass sie nicht hilft und nichts dagegen tut. Wahrscheinlich ist sie sogar auch ein bisschen neidisch auf Maria, die da sitzt und nur Augen für Jesus hat. Das würde sie jetzt auch gerne tun. Aber sie kann ja nicht. Sie muss sich ja um die Gäste kümmern. Und weil Maria nicht hilft, hat sie noch mehr Arbeit. Martha macht ihrem Ärger Luft und versucht Jesus dazu zu benutzen, Maria zu kontrollieren. Sie möchte, dass er ein Machtwort spricht und Maria an ihre gesellschaftlichen Verpflichtungen erinnert. Bevor wir uns anschauen, wie Jesus auf Marthas Ärger reagiert, schauen wir uns erst einmal Maria an. Was macht Maria und was ist daran so bemerkenswert? Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Das ist mein zweiter Gedanke, ist, Maria lässt sich von Jesus selbst in Anspruch nehmen. Maria sitzt zu Jesu Füßen. Meist stellen wir uns die Geschichte so vor, dass Martha in der Küche schuftet und Maria beim Essen neben Jesus sitzt, so wie Johannes beim letzten Abendmahl neben Jesus sitzt oder an seiner Brust, heißt es dort. Dafür gibt es aber im Griechischen ein anderes Wort. Hier geht es nicht um eine Mahlzeit. Auch wenn Martha bei all ihren Vorbereitungen ganz bestimmt ein gutes Essen vorbereitet. Hier geht es nicht um eine Mahlzeit. Jesus war ein Rabbi, ein Lehrer. Er spricht zu seinen Jüngern und lehrt sie. Und Maria sitzt zu seinen Füßen, so wie die Jünger zu den Füßen ihres Rabbis und hört ihm zu. Sie sitzt nicht irgendwo. Sie hätte sich auch in eine Ecke des Raumes setzen können und dann hätte sie Jesus auch gehört. Nein, sie möchte ihm so nah wie möglich sein. Sie möchte kein Wort verpassen von dem, was Jesus sagt. Ich kann mir förmlich vorstellen, wie sie an seinen Lippen hängt und jedes Wort aufsaugt wie ein nasser Schwamm, ein trockener Schwamm. Vielleicht wundert sie sich sogar über ihre Schwester Martha, die eben nicht da sitzt und zuhört. Wie kann Martha nur in der Küche rumwuseln, wenn Jesus hier ist? Wir wissen doch gar nicht, wann er wiederkommt, wann wir ihn wiedersehen werden. Ich möchte kein Wort verpassen. Spannend ist hier jetzt wieder der Kontext unseres Textes, also die Kapitel vorher und nachher. Es geht im Kontext mehrfach darum, dass wir aufmerksam sein sollen und hören sollen, was Gott sagt. Diejenigen, die auf seine Worte hören, nennt Jesus seine Mutter und seine Brüder. Er nennt sie glücklich zu preisen oder selig. Außerdem vergleicht er sie mit einem guten Ackerfeld, das viel Frucht bringt. Maria ist wie ein guter Erdboden. Sie saugt Jesu Worte auf. Martha erstickt unter ihren Aufgaben. Gesellschaftlich gesehen hat Martha allerdings recht. Maria hätte ihr helfen sollen. Der Platz der Frauen war damals in der Küche, im Haushalt, aber nicht bei den Männern. Hätte Maria sich zu Petrus gesetzt, hätte er sie wahrscheinlich daran erinnert, dass sie bei den Frauen bleiben soll. Aber sie hat sich zu Jesus gesetzt und solange Jesus nichts dagegen tut, wagt es auch kein anderer etwas zu sagen. Solange Jesus sie nicht fortschickt, bleibt sie, wo sie ist. Hätte Jesus gewünscht, dass sie helfen geht, wäre sie sofort aufgestanden und hätte das gemacht. Maria weiß ganz genau, welche Verpflichtungen sie hat und gegen welche gesellschaftlichen Regeln sie verstößt. Sonst wäre Martha zu ihr gegangen und hätte ihr ins Ohr geflüstert, Maria, komm. Maria ist es aber egal. Maria ist es völlig egal, was die anderen von ihr denken. Das Einzige, was zählt, ist das, was Jesus sagt. Jesus ist wichtiger als die Sitte. Jesus ist wichtiger als die Familie. Jesus ist wichtiger als jede Pflicht. Sie ist voller Leidenschaft für Jesus. Später wird sie ihn mit kostbarem Öl salben und damit wieder gegen alle Regeln verstoßen. Was ist dir wirklich wichtig? Das, was Jesus von dir denkt, oder auch das, was die Menschen von dir denken? Was ist dir wirklich wichtig? Martha ist hin und her gerissen zwischen den Dingen, die ihr wichtig sind. Schauen wir uns jetzt mal an, wie Jesus auf die beiden Schwestern reagiert. Ich lese euch die Antwort noch einmal vor. Martha, Martha, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber nur eins ist notwendig. Maria hat das gute Teil gewählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Das ist mal wieder typisch Jesus, oder? Martha bittet ihn um eine ganz simple Sache und Jesus kommt mit einer ganz anderen Antwort. Das macht er oft. dass er so ganz anders reagiert, als wir das erwarten. Jesus tadelt Martha nicht für das, was sie tut. Er ist nicht verärgert über sie, sondern voller Liebe und Zuneigung. Er nennt ihren Namen zweimal: Martha, Martha. Dasselbe macht er an anderer Stelle bei Petrus: Simon, Simon. Und bei Paulus: Saul, Saul. Aber so wie die beiden Apostel weist er auch Martha zurecht. Und auch das ist ein Zeichen seiner Liebe für sie. Jesus wirbt um sie. Er möchte sie gewinnen. Wäre sie ihm gleichgültig, würde er sie einfach tun lassen. Wenn Jesus uns zurechtweist, dann ist das ein Zeichen seiner Liebe zu uns. Er sieht in unser und in Marthas Herz hinein und ist besorgt über das, was er dort sieht. Er möchte Martha helfen. Jesus tadelt Martha nicht für das, was sie tut, sondern dafür, wie sie es tut. Martha hat gut angefangen. Sie hat Jesus aufgenommen und sie dient ihm von ganzem Herzen. Aber dann verliert sie ihn aus dem Blickfeld. Anstatt sich an seiner Gegenwart zu freuen, lässt sie sich von Sorgen und von ihren To-Do-Listen bestimmen. Gott sitzt in ihrem Wohnzimmer, aber sie schließt sich selbst aus. Außerdem richtet sie eine Mauer auf zwischen sich und ihrer Schwester, weil sie verärgert und verbittert ist darüber, dass Maria sich eben nicht in Anspruch nehmen lässt, sondern frei ist dafür, bei Jesus zu sein, bei ihm aufzutanken und von ihm zu lernen. Jesus sieht das alles in Marthas Herz. Er sieht die Sorgen, er sieht die Unruhe, ihren Ärger, die sie innerlich binden. Und er möchte sie davon befreien. Er möchte ihr Ruhe schenken und Freiheit. Deswegen spricht er sie auf ihre Prioritäten an. Eins aber ist notwendig. Nur eins ist wirklich wichtig. Martha, was ist für dich notwendig? Was ist dir wirklich wichtig? Ist dir dein Dienst für mich wichtiger, als ich es bin? Maria hat das verstanden. Die Zeit mit ihr ist wertvoller und wichtiger als die Zeit für Jesus, die Zeit mit Jesus. Maria hat das gute Teil erwählt. Welches gute Teil, habe ich mich gefragt. Dieser Begriff ist so ein bisschen sperrig. Was steckt hinter dem Begriff das gute Teil? Mit dem guten Teil ist ein Anteil am Erbe gemeint, nicht am Erbe von den Eltern von Maria und Martha. Um das zu verstehen, muss ich ein kleines bisschen in der Geschichte Israels zurückgehen. Als Gott das Land Kanaan auf die 12 Stämme verteilt hat, hat jeder Stamm einen Erbteil bekommen, ein Land, einen Anteil. Das ist genau dieser Begriff. Nur der Stamm Levi hat kein Land als Erbteil bekommen. Die Leviten sollten über das gesamte Land verteilt leben und dort die Priester in ihrem Dienst unterstützen. Anstelle des Landes bekamen sie einen Teil der Opfergaben und der Zehnten, also das, was die anderen Stämme an Gott abgegeben haben. Das heißt, das, was eigentlich für Gott bestimmt war, von denen bekommen sie einen Teil, um sich zu ernähren. Das, was eigentlich für Gott war, gehört ihnen, den Leviten. Und Gott geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt zu ihnen, dass er ihr Teil ist. Gott ist ihr Anteil, ihr Erbteil. Das gilt zunächst für die Leviten, später wird das Gleiche aber über ganz Israel gesagt, dass Gott Israels Anteil ist. Und in den Psalmen finden wir diesen Gedanken auch als persönliches Gebet. Ich lese euch ein paar Verse aus dem Psalmen vor. Der Herr ist das Teil meines Erbes. Meine Zuflucht bist du, mein Anteil im Lande der Lebenden. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wenn Jesus nun von dem guten Teil spricht, das Maria erwähnt hat, dann spielt er auf diesen Hintergrund an. Er sagt, dass Gott ihr Erbteil ist, dass sie Gott als Erbteil erwählt hat. Wodurch? Was hat sie denn gemacht? Indem sie Jesus zuhört und seine Gemeinschaft, seine Nähe sucht, hat sie Anteil an ihm. Mein vierter Gedanke. Maria hat Anteil an Jesus, weil er ihr wichtiger ist als alles andere. Das bedeutet einerseits, dass sie sich keine Sorgen machen muss, im Gegenteil zu ihrer Schwester, weil Gott sie wie die Leviten versorgt. Das, was Gott gehört, gehört auch ihr. Aber das bedeutet vor allem, dass Gott, dass Jesus das Einzige ist, was sie wirklich braucht. Jesus ist das beste Teil. Bei Jesus zu sein, erfüllt alle ihre Bedürfnisse. Bei Jesus geht es ihr gut. Maria hat Anteil an Jesus, weil sie seine Nähe sucht, weil er ihr wichtiger ist als alles andere. Das ist ihre Leidenschaft. Was ist mir wirklich wichtig? Woran möchte ich Anteil haben? Glaube ich, dass Gott mich in allem versorgt, wenn er mein Teil ist? Jesu Antwort geht aber noch weiter. Maria hat das gute Teil gewählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Mit diesem Satz löst Jesus Maria aus all ihren Verpflichtungen. Er stellt sich hinter ihre Entscheidung, jetzt eben nicht zu helfen. Der Platz zu Jesu Füßen ist jetzt der richtige für Maria. Mit diesem Satz lädt aber Jesus auch Martha ein, es Maria gleich zu tun. Auch sie darf in Jesu Nähe auftanken und Anteil an ihm haben. Ich habe mich gefragt, was wäre wohl passiert, wenn Martha sich auch zu Jesus gesetzt hätte und ihm zugehört hätte und eben nichts in der Küche vorbereitet hätte. Was wäre passiert? Irgendwann hätten alle Hunger bekommen, aber niemand hätte was vorbereitet. So eine ähnliche Situation gibt es schon einmal, und zwar im Kapitel vor unserer Geschichte. Jesus hat gelehrt, alle haben zugehört und keiner hat sich um Essen gekümmert. Was ist passiert? Als alle Hunger haben, macht Jesus ein Wunder und 5000 Menschen werden satt. Kurz vorher hat Martha durch ihre Geschäftigkeit vielleicht sich selbst und die anderen um ein Wunder gebracht? Vielleicht hätte Jesus das Problem auch ohne Wunder gelöst. Aber zumindest war es nicht nötig, dass Jesus eingreift. Martha hat sich ja um alles gekümmert. Da, wo wir alles selbst managen, braucht Jesus nicht einzugreifen. Wie oft habe ich also vielleicht schon verhindert, dass Jesus eingreift, mit oder ohne Wunder? Bei der Speisung der 5000 gibt Jesus seinen Jüngern übrigens einen Auftrag, eine ganz praktische Anweisung, um ihm bei dem Wunder zu helfen. Sie sollen verteilen, was er ihnen gegeben hat. Vielleicht hätte Jesus Martha auch einen Auftrag gegeben, eine konkrete praktische Anweisung, etwas vorzubereiten, ihm zu helfen. Zachäus bekommt nämlich genauso einen Auftrag. Das ist nicht direkt der Kontext, aber auch im Lukas-Evangelium. Jesus sagt, ich muss heute bei dir zu Gast sein und lädt sich ein und sagt Zachäus, was er zu tun hat. Vielleicht hätte Martha also auch einen Auftrag bekommen. Aber hätte sie es denn überhaupt mitbekommen? Hätte sie überhaupt gehört, dass Jesus ihr einen Auftrag geben will? Sie war doch zu beschäftigt. Sie hätte wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass Jesus mit ihr spricht. Maria kann Jesu Anweisungen hören, denn sie ist in seiner Nähe, sie hört ihm zu. Sie hat Anteil an ihm und deswegen weiß sie auch, dass er sie versorgt. Daher kann sie abwarten, was er sagt und muss sich nicht selbst in Geschäftigkeit verlieren. Jesus lädt Martha ein, es ihrer Schwester gleich zu tun und er lädt auch uns ein. Auch wir dürfen in seiner Nähe auftanken und Anteil an ihm haben. Jesus möchte uns dazu frei machen. Und wir haben den entscheidenden Vorteil Martha gegenüber, dass wir auch beim Spülen und beim Kochen Zeit mit Jesus verbringen können. Jesus möchte unsere Prioritäten neu sortieren, sodass er uns wichtiger wird als alles andere. Möchtest du das? Dann fang gleich damit an. Überlege dir, wo du heute zu Jesu Füßen sitzen kannst und ihm zuhören kannst. Dann wählst du das gute Teil, das nicht von dir genommen werden wird. Ich möchte beten und ihr dürft gerne innerlich mitbeten und mein Gebet zu eurem Gebet machen. Jesus, ich bin wie Martha. So viele Dinge nehmen mich in Anspruch und werden mir wichtig und kämpfen in mir um die Aufmerksamkeit. Und ich bin hin und her gerissen. Dabei möchte ich doch wie Maria Anteil haben an dir. Du sollst mir das Wichtigste in meinem Leben sein. Mein Leben soll dir gehören. Alles, was mich in Anspruch nehmen möchte, egal ob es eine fromme Aufgabe ist oder ob es mein ganz normaler Alltagswahnsinn ist, all das lege ich dir zu Füßen, all das gebe ich dir ab, ich lasse es los. Erfülle du mich stattdessen mit deinem Heiligen Geist, damit ich immer mehr Anteil an dir haben kann. Schenke mir heute und in meinem Alltag immer wieder Inseln, an denen ich mich an dich erinnere und wieder zu dir zurückkommen kann, zurück in deine Nähe. Amen.